anfassen, begucken, einen Preis aushandeln, meistens an der frischen Luft auf Marktplätzen. Das war bis in die Neuzeit die einzige Möglichkeit, Dinge zu kaufen, also zu konsumieren. Heute geht Einkaufen prima von zu Hause aus, am Rechner mit dem Blick in unendliche Internetschaufenster. Historisch betrachtet ist das jetzt die vorläufig höchste Entwicklungsstufe des Konsums. Wie sind wir nun so weit gekommen? Wie sieht die Kulturgeschichte des Konsums aus? Das erklärt jetzt eine Verbraucherforscherin und Ökonomin. Sie heißt Lucia Reisch und lehrt an der Copenhagen Business School. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen und sie hat zuerst erklärt, seit wann es den Begriff Konsum überhaupt gibt.
Konsum war eigentlich lange Zeit überhaupt kein wissenschaftlich definierter Begriff und bis zum, sagen wir mal, 19. Jahrhundert wurde der eigentlich gar nicht wirklich verwendet. Und bis dahin bedeutete Konsum ganz schlicht Verbrauch, Verzehr, also im Grunde auch immer Zerstörung oder Wertminderung. Und das hat sich dann geändert. Historisch betrachtet, so ungefähr im späten 19. Jahrhundert, da kam nämlich die Konsumgenossenschaften auf, eine ganz spezielle Form von Zusammenschlüssen von, ja, heute würde man sagen Konsumenten, damals von Bürgern, die einfach, weil es auch noch nicht so viel Auswahl gab, nicht so viele Ladengeschäfte gab, die Bereitstellung von Waren des täglichen Verbrauchs auch nicht selbstverständlich war, da eine Form gesucht haben, um sich gut und günstig und regelmäßig, insbesondere mit Lebensmitteln, aber auch mit Textilien zu versorgen. Und diese Konsumgenossenschaften, daraus hat sich dieses Wort im allgemeinen Sprachgebrauch Konsum, also quasi eine Kurzform dieses Wort Konsumgenossenschaften, herausgebildet.
Oder auch Konsum, wie meine Großmutter immer zu diesen Helden sagte.
Richtig, genau, der Konsum. Ja.
Konsum war ja früher, also vielleicht auch noch bevor es diese Zusammenschlüsse in Kooperativen gab, war ja eher so an Reichtum und Herkunft gebunden. Das heißt, dieses Phänomen hat sich durch die Konsumgenossenschaften zum Beispiel dann geändert hin zu einem Massenphänomen, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also wenn man an Konsum denkt, dann ist das natürlich nicht nur die Befriedigung von elementaren Grundbedürfnissen, die da natürlich auch mit drin steckt. Es ist auch immer ein relativ komplexes Konsumhandeln, nicht nur das Kaufen, sondern auch das Zuschaustellen von sozialer Abgrenzung, also wie Sie schon sagten, von einem bestimmten sozialen Status. Das gab es schon im Mittelalter ganz stark, ne? Also man denkt an die unterschiedlichen mittelalterlichen Stände, die ja auch durch bestimmte Kleidung Formen oder auch Farben gekennzeichnet waren, die andere Stände überhaupt weder tragen noch zeigen durften. Es hat auch immer was zu tun mit Machtausübung, aber auch mit Sinnproduktion. Also das sind eigentlich so diese großen Bereiche um den Konsum herum. Und in der Tat gab es in dieser Entwicklung von der sehr speziell geordneten und klassenspezifischen, ständespezifischen Einteilung von Konsum, beispielsweise über die Mode, durch diese Demokratisierung und Verbreiterung des Massenkonsums, die begann im Ende des 19. Jahrhunderts, ja, dieses Phänomen des Massenkonsums und auch die Anfänge der Konsumgesellschaft. Und diese Konsumgesellschaft ist ja dadurch gekennzeichnet, dass Konsum nicht nur eine große Rolle spielt in der Gesellschaft, sondern eben grundsätzlich auch frei ist, also allen zugänglich ist. Natürlich begrenzt durch das eigene Einkommen, das Budget, das einem zur Verfügung steht.
Dann könnte man ja sagen, dass Konsum eigentlich ein Phänomen der modernen Demokratie ist.
Ja, also die modernen Konsumgesellschaften hängen in der Tat eng zusammen auch mit der Demokratisierung. Und das sind Dinge, die hat man ja beispielsweise auch durchaus gesehen in der neueren Geschichte, nämlich in der neueren deutschen Geschichte. Also ein großes Problem der DDR war ja in der Tat auch, dass sie einfach eine Konsummangelgesellschaft war. Und ein Teil der Demokratisierungswünsche bezogen sich selbstverständlich auch auf Konsumwünsche. Und grundsätzlich kann man sagen, auch in der politisch-geschichtlichen Betrachtung, dass Konsumgesellschaften, funktionierende Konsumgesellschaften mit einem breiten, demokratisierten Konsum auch die stabileren, die politisch stabileren Gesellschaften sind.
Das heißt, wenn alle einen Trabant gefahren hätten in der DDR, dann wird es sie vielleicht heute noch geben. Wer Güter verkaufen will, der muss ja irgendwie auch für Nachfrage sorgen. Irgendjemand muss die ja auch kaufen. Seit wann gibt es denn sowas wie eine professionelle Produktwerbung?
Ja, also in der Geschichte geht man davon aus, dass es so auch ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts die erste professionelle Werbung gab. Das war Teil einer ganz generellen, durchgreifenden Modernisierung des Einzelhandels. Also man spricht da auch von der Einzelhandelrevolution. Da gab es nämlich nun plötzlich Dinge wie Ladenketten oder Warenhäuser oder eben diese Konsumgenossenschaften, die den ganzen Warenabsatz rationalisiert haben und eben auch mit Anfängen einer noch nicht so professionalisierten Werbung versucht haben, in der Tat die Nachfrage anzukurbeln. In die Zeit fallen auch die ersten Markenartikel, die auch auf der symbolischen Ebene einfach eine viel größere Rolle gespielt haben als die Güter des täglichen Bedarfs, die man bis dahin gekannt hat.
Würden Sie denn sagen, das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben?
Also die Konsumgesellschaft ist ja immer gleichzeitig mindestens zwei Kritiken ausgesetzt. Die eine von einer eher konservativen Seite, die da lautet, Konsum ist oberflächlich, materialistisch, lenkt ab von der eigentlichen Sinnsuche, den inneren, intrinsischen Werten des Lebens. Die andere kommt von der politisch ganz anderen Seite, nämlich eher die linke Konsumkritik, die sagt, die Konsumgesellschaft hat zu starke negative Auswirkungen auf beispielsweise die Arbeitskräfte in den Entwicklungsländern, aber auch auf die Umwelt. Also quasi die externen Kosten des Konsums sind zu hoch und sie hat eben auch immer etwas mit Machtdemonstration zu tun. Insofern ist das ist diese gängige Konsumkritik. Ich persönlich würde sagen, Konsum hat durchaus auch ein emanzipatorisches Element. Wenn man auch hier in der Geschichte zurückschaut, hat beispielsweise die Emanzipation der Frauen ganz viel zu tun mit der Entwicklung der Konsumgesellschaft. Beispielsweise bei dem Aufkommen der Warenhäuser, der Kaufhäuser, das waren eigentlich die einzigen öffentlichen Räume, in denen sich Frauen frei bewegen konnten. Die haben im Übrigen auch in den Hinterzimmern dieser Kaufhäuser dann ihre ersten politischen Parteien gegründet und die Suffragetten haben sich da getroffen. Also und ähnliche Beispiele lassen sich eigentlich überall finden. Also insofern hat in der Tat die Konsumgesellschaft auch ein emanzipatorisches Element. Auf der anderen Seite sieht man natürlich heute, denke ich, mehr denn je auch die Kosten der Konsumgesellschaft, die Kosten in der Gesellschaft, aber natürlich auch auf die Umwelt.
Tja, und Konsum macht ja auch nicht in jedem Fall glücklich. US-Studien haben erhoben, dass ab einem Einkommen von $15.000 das subjektive Glückspotenzial, das man über Konsum erreichen kann, nicht mehr ansteigt. Ja, das war Lucia Reisch, Ökonomin und Verbraucherforscherin.